freut es mich sehr, dass ich wieder hier in Gießen sein darf. Es ist, glaube ich, mehr als ein Jahr her, als ich das letzte Mal hier war. Es freut mich auch, wieder bekannte Gesichter zu sehen und auch neue Gesichter zu sehen. Und ich bringe Grüße mit aus Zürich. Unsere Gemeindegründung, ganz speziell in den letzten paar Monaten, haben sich sehr ermutigende Zeichen gezeigt in unserer Gemeindegründung. Und wir sind dankbar für eure Gebete und wir beten auch immer wieder für euch hier in Gießen. Gut, dann wollen wir aber anfangen mit der Predigt des Wortes und wir tun das, indem wir den Predigttext lesen zusammen. Jesaja 50. Wir werden uns ganz besonders Verse 10 und 11 anschauen, aber im Kontext von Kapitel 50 und danach von ein, zwei Versen von den vorigen Kapiteln. Aber ich lese Kapitel 50, kurzes Kapitel. So spricht der Herr. Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie verstoßen habe? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft worden und um eure Übertretungen willen ist eure Mutter verstoßen worden. Warum war kein Mensch da, als ich kam? Antwortete niemand, als ich rief? Ist etwa meine Hand zu kurz, um zu erlösen? Oder ist bei mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten trockne ich das Meer aus. Ich mache Ströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Wassermangel faulen und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben, er trete her zu mir. Siehe Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Habt ihr aber Acht, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet, geht hin in die Flammen eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Dieses widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr in Qualen liegen müsst. Bevor wir zu diesem Kapitel, zu diesen zwei letzten Versen kommen, müssen wir ganz kurz verstehen, wie das Jesaja-Buch aufgebaut ist. Ganz grundsätzlich hat es im Jesaja-Buch zwei Teile. Beide Teile wurden von Jesaja, dem Propheten, geschrieben. Der erste Teil, die ersten 39 Kapitel, spricht Jesaja in erster Weise eigentlich und in erster Priorität zu seinen Zeitgenossen, die damals lebten. Und er warnt sie vor dem kommenden Gericht, das kommen wird, über Jerusalem, weil sie gesündigt haben. Und dann ab Kapitel 40 ändert sich eigentlich die Tonlage. Und er fängt an in Kapitel 40 und sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und nun will Jesaja das Volk trösten und er spricht in erster Linie zu denen, die eines Tages im Exil in Babylon sein werden. Und wie es ihnen scheint, dass die Verheißungen Gottes gar nicht eintreffen. Zu diesen, die im Exil sind, die vielleicht dann schon die nächste Generation sind, nach der Generation, die weggeführt wurde aus Jerusalem und dann die nächste Generation ist und dann eigentlich auch nichts dafür konnten, was die vorige Generation tat. Und die dort in Babylon sind, die nicht in der Nähe von Jerusalem sind, die am Weinen sind an den Flüssen Babylons und nachdenken über Jerusalem und er möchte sie trösten. Und das etwa 100 Jahre bevor sie dann im Exil waren, möchte er sie bereits trösten. Gott bereitet das Volk vor mit diesen Kapiteln, die auch Jesaja selbst geschrieben hat. Und was ganz besonders ist im ganzen Jesaja-Buch ist, dass Jesaja große Verheißungen gibt. Große Verheißungen für das Volk Gottes und ganz besonders dann auch ab Kapitel 40. Aber wie es so oft auf sich hat mit den Verheißungen, dass wir die Verheißungen haben, wir glauben sie, aber so oft sehen wir nichts von diesen Verheißungen. Und manchmal ist es sogar so, dass wir denken, wir sind in der Dunkelheit, weil wir nichts sehen von der Erfüllung dieser Verheißungen und manchmal auch nicht sehen von dem Leuchten von Gottes Angesicht in unserem eigenen Leben. Und wir finden es schwierig, die Umstände sind schwierig, unser eigenes Leben ist vielleicht schwierig. Oder dann eben auch ganz speziell mit den Verheißungen, wenn es heißt, dass Gott mit unserem Angesicht, mit seinem Angesicht über uns leuchten wird. Und wir sehen irgendwie gar nichts von diesem Licht. Wir spüren nichts, wir fühlen nichts, wir sehen nichts von diesen Erfüllungen der Verheißung. Und ganz so ähnlich wird sich wohl auch das Volk im Exil gefühlt haben, dass sie gedacht haben, ja, aber Herr, wo sind dann die Verheißungen, die du uns gegeben hast? Wo ist dann dieser Zuspruch weiterhin, den du uns gegeben hast? Wir sind hier im Exil, wir sind am Weinen und denken über Jerusalem nach. Und somit fast Jesaja in Kapitel 49 in Vers 14, womöglich die Gefühle des Volkes im Exil zusammen. Und sie sagen, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Natürlich stimmt das nicht, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über den leiblichen Sohn. Das ist direkt die Antwort von Gott. Aber dennoch, oft sind die Gefühle oder das, was wir sehen, dass wir denken, Herr, hast du mich verlassen? Und wir sehen das so oft auch in den Psalmen. In der Gemeinde in Zürich gehen wir durch die Psalmen durch, am Mittwoch jeweils in unserer Andacht. Und ein Psalm steht ganz besonders hervor, Psalm 13, wo dreimal gefragt wird, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Das ist manchmal die Erfahrung der Heiligen, das ist manchmal die Erfahrung der Gläubigen. Und ganz bestimmt war das auch so im Exil für diejenigen, die geglaubt haben, aber dennoch irgendwie nichts gesehen haben von der Erfüllung der Verheißung und fern waren von den Gnadenmitteln des Alten Testaments. Sie hatten keinen Tempel mehr. Sie hatten keine Opfer mehr. Und somit haben sie das Gefühl, Gott kann sich auch uns gar nicht nahen oder wir können uns Gott gar nicht nahen. Und somit waren sie in der Finsternis. Und das ist genau der Titel der heutigen Predigt. Wie sollen wir in der Dunkelheit wandeln? Denn das ist eine Frage, die sie sich auch ganz bestimmt selbst gestellt haben. Wie sollen wir in der Dunkelheit wandeln? Wir haben drei Punkte. Erstens, wer ist in der Dunkelheit? Wir haben das schon in der Einleitung ein bisschen beantwortet, aber wir wollen das auch noch tun mit Vers 10. Zweitens, was sollen wir tun, wenn wir eben in dieser Dunkelheit sind? Was sollen wir tun? Drittens, was sollen wir nicht tun? Was sollen wir nicht tun? Lass uns den ersten Punkt anschauen. Wer ist in der Dunkelheit. Nun, generell gesagt in der Bibel, wenn wir von Dunkelheit sprechen, denken wir oft daran, dass die Gottlosen in der Dunkelheit sind. Es wird auch oft gesagt, und im Neuen Testament, manchmal auch im Alten Testament, dass die Heiden in der Dunkelheit sind. Also diejenigen, die nicht an Gott glauben, sie sind in der Dunkelheit. Und das stimmt natürlich. Manchmal wird das Wort Dunkelheit so gebraucht, um das zu zeigen, dass die Gottlosen in der Dunkelheit sind. Manchmal wird das auch gebraucht, indem man die Dunkelheit nimmt, das Wort Dunkelheit, um zu zeigen, dass Gericht kommt. Das Gericht über die Menschen kommt. Manchmal sogar danach Züchtigung über das Volk Gottes, genauso wie es auch hier in Jesaja war. Aber manchmal wird das Wort Dunkelheit auch gebraucht, dass man wirklich auch in der Souveränität Gottes, dass in der Souveränität Gottes manchmal Gott wie sein Angesicht, die Nähe seines Angesichts zurückzieht. Das tut er manchmal. Ohne dass direkt immer auch Sünde involviert ist, obwohl das kann der Fall sein, wie das auch beim Volk Israel war. Und genau so sehen wir auch hier, und sicherlich zusammenhängend mit dem Gericht, das über Jerusalem gekommen ist, aber dann auch vielleicht die nächste Generation, die sich gefragt hat, ja, warum sind denn wir in der Dunkelheit, dass es manchmal so ist, dass auch die Gottesfürchtigen in der Dunkelheit wandern. In der Dunkelheit, das heißt nicht in dem Sinn vom Gericht, denn das ist über den Herrn Jesus Christus gekommen. Oder eben nicht in der Dunkelheit der fehlenden Erkenntnis über Gott, aber in der Dunkelheit der Sorgen. Irgendein Gefühl der Gottesferne. Und ist es nicht so, dass genau auch hier solche, die den Herrn fürchteten, in der Dunkelheit waren? Wenn wir sie nämlich anschauen, die in der Dunkelheit waren, Vers 10, waren das diejenigen, die den Herrn gefürchtet haben. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Diese werden adressiert, angesprochen, die dann, wenn es in der zweiten Hälfte wird uns gesagt, sie sind in der Finsternis, sie sind in der Dunkelheit. Ganz ähnlich wie auch Psalm 88. Und sie einen Bericht gibt von dem Psalmisten und ohne Zweifel vom Herrn Jesus Christus, der in der Dunkelheit gewandert ist und kein Licht gesehen hat und irgendwie die Verheißungen Gottes nicht fassen konnte. Obwohl das manchmal für uns schwierig zu verstehen ist, was die, die Gott fürchten, können manchmal auch in der Finsternis wandern. Ist es nicht so, wie in Sprüche 22, Vers 4, es heißt, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Man denkt, wie kann es sein, dass die Gottesfürchtigen auch manchmal in der Finsternis wandern? Oder Sprüche 10, Vers 27 heißt es, die Furcht des Herrn mehrt die Tage. Aber es ist manchmal so, dass für eine Zeit lang auch die Gottesfürchtigen und die den Herrn fürchten, wie es hier beschrieben wird, im Finstern wandern können. Ein ganz prominentes Beispiel ist natürlich hier. Er war nicht wegen einer Sünde in der Finsternis. Und dennoch hat er in seinen Sorgen, in seiner Schwierigkeit, in seinem Elend, hat er sicherlich nicht jeden Tag das helle Licht der Verheißungen Gottes gesehen. Es war sehr, sehr schwierig für ihn, das zu sehen. Er war im Finstern. Und war es nicht genau so auch für den Herr Jesus Christus, der dann die Finsternis des Gerichtes, das eigentlich auf uns hätte kommen sollen, auf sich genommen hat? Der eigentlich den Herrn vollkommen gefürchtet hat, und dann heißt es von ihm, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Ja, manchmal sind auch diejenigen, die Gott fürchten, in der Dunkelheit. Aber wer sind diejenigen, die den Herrn fürchten? Nun, sie werden noch weiter hier definiert. Das heißt, wer gehorcht der Stimme seines Knechtes. Das bezeichnet oder beschreibt ganz konkret uns, was es bedeutet, den Herrn zu fürchten. Es bedeutet, dass man die Stimme seines Knechtes hört. Dieser Stimme gehorcht, wie Schlacht übersetzt, aber es ist eigentlich hören, aber das ist biblisch gesehen eigentlich zusammen. Wenn man die Stimme Gottes hören will, dann möchte man der Stimme Gottes auch gehorchen. Hat Jesus Christus nicht selbst gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das sind diejenigen, die den Herrn fürchten. Ja, sie können manchmal in der Finsternis sein, aber dennoch wollen sie die Stimme Gottes hören oder eben die Stimme des Knechtes hören. Und der Knecht in Jesaja ist im Normalfall der Herr Jesus Christus. Das ist im Normalfall der Jesus Christus. Gestern habe ich noch im Hebräischen ein, zwei Dinge angeschaut von Kapitel 40 und ich habe eine jüdische App hervorgenommen, die auch eine deutsche Übersetzung hat und die sagen, nein, das war nur Jesaja. Das machen sie ganz klar, sogar mit Klammerbemerkungen, ganz, ganz klar, dass wenn wir hier lesen, von dem, wie es heißt in Vers 6, meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften, das ist Jesaja. Weil sie ihn verfolgt haben. Weil er gesprochen hat davon, dass sie wieder zurückkehren werden nach Jerusalem. Nein, das spricht vom Herrn Jesus Christus hier. Das ist ganz glasklar. Der Knecht ist der Jesus Christus. Und wir wollen dem Herrn Jesus Christus gehorchen. Und das sind diejenigen, die den Herrn fürchten. Und ist es nicht herrlich, wenn wir nun den Kontext von Kapitel 50 anschauen? Dass wir einem Knecht gehorchen, der eben selbst Knecht war und Knecht wurde. Und genau das wird uns auch hier beschrieben in diesem Kapitel. Denn wenn wir die ersten drei Verse anschauen, dann ist das so, als ob der Vater am Reden ist und am Fragen ist, die Heiligen oder das Volk Gottes, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie verstoßen habe? Oder als ich gerufen habe, war niemand hier. Niemand hat gehört. Oh, jemand hört. Ab Vers 4. Jemand hört, jemand antwortet. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen. Ja, weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Hier ist die Antwort von Herrn Jesus Christus. Oh Vater, ich höre. Ich tue deinen Willen, auch wenn sie nicht hören, auch wenn sie ungehorsam waren. Ich tue deinen Willen und ich werde auch durch Finsternis hindurchgehen. Ist das nicht genau das, was hier angedeutet wird mit Vers 6, was wir bereits gelesen haben? Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen. War das nicht so am Kreuz? Meine Wangen denen, die mich rauften. War das nicht so am Kreuz? Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Genau durch die Dunkelheit, die hier beschrieben wird, ging der Jesus Christus am Kreuz. Er war ein Knecht wirklich auch. Es ist nicht nur so, dass er Gehorsam von uns fordert, sondern er selbst war auch gehorsam in seiner Rolle als Mittler. Wie wir gelesen haben, Hebräer 5 hat Gehorsam gelernt und gestern bereits, in diesem Seminartag, haben wir gelernt, da ging es nicht darum, dass er Gehorsam gelernt hat, als ob er vorher ungehorsam war und er musste irgendwie Gehorsam lernen, wie das oft die Kinder tun, sondern dass der Herr ihm mehr und mehr gegeben hat und jedes Mal war er gehorsam, 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 schwierigere und schwierigere und schwierigere Aufgaben. Er kann es verstehen, gehorsam zu sein. Er weiß, was es bedeutet. Der Jesus Christus selbst ist durch diese Finsternis gegangen. Und so ist es aber auch manchmal so, dass auch wir durch Schwierigkeiten durchgehen müssen, wie der Jesus Christus gesagt hat. Auch ihr werdet leiden müssen. Und manchmal wird es sogar sein für uns, dass wie das Leuchten von Gottes Angesicht sich zurückgezogen hat. Für eine Zeit. Und wir sehen kaum etwas von den Verheißungen. Aber was sollen wir dann tun? Was sollen wir dann tun, wenn vielleicht Finsternis in unserem Leben ist? Wenn wir die Verheißungen nicht sehen, wenn wir eben fragen wie der Psalmist, wie lange, Herr, wirst du mich vergessen? Wie lange wirst du dein Angesicht vor mir verbergen? Was sollen wir tun? Und das ist der nächste Punkt. Was sollen wir tun? Vers 10 gibt uns eine einfache Antwort, die so schwierig für uns ist. Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn. So vertraue er auf den Namen des Herrn. Oder er stütze sich auf den Namen des Herrn. Was hier Jesaja sagt, inspiriert vom Heiligen Geist. Du siehst nur Finsternis. Du siehst kein Licht. Vertraue dennoch auf den Herrn. Harre dennoch auf den Herrn. Selbst in der Bedrängnis. Selbst wenn die Umstände gegen dich stehen. Selbst wenn du dich völlig alleine gelassen fühlst. Selbst wenn du nichts von der Güte Gottes siehst im Moment. Selbst wenn es so scheint, dass er sein Angesicht zurückgezogen hat, sein freundliches Angesicht. Vertraue auf den Namen des Herrn. Stütze dich auf deinen Gott. Schlachter hier übersetzt und halte sich an seinen Gott. Aber es ist viel, viel besser. Und stütze sich an seinen Gott. Und ich werde nachher darauf zu sprechen kommen, warum das so ist. Aber warum sollen wir ihm vertrauen? Warum sollen wir ihm vertrauen? Nun, hier wird der Bundesname Gottes verwendet. So vertraue er auf den Namen des Herrn. Mit diesen Großbuchstaben wird angedeutet, dass der Bundesname Gottes verwendet wird. Der Gott, der einen Bund macht, der Verheißungen gibt, der Gott, der nicht lügen kann, weil er ein heiliger Gott ist und keine Unwahrheit sagt. Es ist interessant, dass heute Morgen in meiner persönlichen Lesung, wo ich Psalm 105 gelesen, und das passt sehr gut dazu, Psalm 105, Vers 8. Hier wird geredet über Gott. Vers 7 lese ich bereits. Er, der Herr, ist unser Gott, der Bundesname wieder. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf 1000 Geschlechter hin. Er macht einen Bund, er gibt Verheißungen und diese bestehen. Er ist ein Bundesgott. Sie werden nicht hinweggetan werden. Das ist das nicht auch die Argumentation von Jesaja, der inspiriert vom Heiligen Geist und somit die Worte Gottes wiedergibt, nachdem Zion in Kapitel 49, Vers 14 gesagt hat, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Und dann sehen wir Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Und jetzt kommt noch etwas weiteres Gewaltiges. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Er gebraucht dieses Bild. Schau, ich habe euch in die Hände eingezeichnet. Beständig ist dein Name vor mir. Wie könnte ich dich vergessen? Und wenn wir vielleicht hier einen Vergleich machen mit den Malen vom Herrn Jesus Christus, die er hatte vom Kreuz, die er auch im verherrlichten Leib hatte, die er in Ewigkeit haben wird, und er weiß, für welche er gestorben ist. Sie sind eingezeichnet in seinen Händen. Er wird seinen Bund nicht brechen. Sein Versprechen wird in Ewigkeit bleiben. Gott kann nicht lügen. Darum sollen wir ihm vertrauen. Auch selbst wenn wir kein Licht sehen, nicht mal das kleinste Licht, Kinder. Und wir im völliger Finsternis sind, sollen wir dennoch auf den Herrn vertrauen. Es gibt noch einen zweiten Grund, den er uns gibt, warum wir auf den Herrn vertrauen sollen. Und hier komme ich zurück auf das, was ganz am Ende von Vers 10 gesagt wird. Und halte sich an seinen Gott, oder besser eigentlich stütze sich auf seinen Gott. Denn das hebräische Wort, das hier verwendet wird, das hat die Wurzel darin von einem Stock, von einem Stab, wo man sich abstützt. Und im Alten Testament sehen wir auch immer wieder, wie dieses Bild gebraucht wird. Stütze dich nicht ab auf Ägypten. Denn dieser Stab wird zerbrechen und wird dir in die Hand fahren. Aber hier wird gesagt, nein, stütze dich ab auf deinen Gott. Auf deinen Gott, denn er ist ein mächtiger Gott. Es würde uns nichts nützen, wenn wir auf unseren Gott vertrauen würden und er wäre nicht mächtig. Wenn er nur so ein kleiner, lokaler Gott wäre, wie von den Philistern oder den Kanaanitern, die dort gelebt haben, die nur Macht über irgendein gebirgiges Land hatten oder ein flaches Land hatten, dann würde uns das nichts nützen, wenn wir auf ihn vertrauen. Dann kommt ein mächtigerer Gott und stößt diesen kleineren Gott um. Aber wir vertrauen dem wahren, einzigen, allmächtigen Gott. Und wird das uns nicht auch dargestellt in Jesaja 50? Wenn er fragt, warum war kein Mensch da, als ich kam, antwortete niemand, als ich rief, ist etwa meine Hand zu kurz, um zu erlösen? Ist sie wirklich zu kurz, liebes Volk Gottes? Oder ist mir keine Kraft, um zu erretten? Und dann bringt er Gründe, um zu zeigen, oder Bilder, um zu zeigen, wie mächtig er ist. Siehe, mit meinem Schelten trockne ich das Meer aus. Das Bild vom Exodus. Ein Wort, das Meer muss sich teilen. Ein Wort, sein Volk kann durch die Ströme hindurchgehen. Ich mache Ströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Wassermangel faulen und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch. Das ist nicht interessant, dass er hier sagt, mit Schwarz und mit Sacktuch? Es wäre vielleicht nicht etwas zu finden, dass Gott sagt, ich kann die Finsternis in einem Moment wegnehmen. Ich habe vollkommene Allmacht. Darum können wir uns stützen auf diesen Gott. Er ist ein mächtiger Stab, der nie zerbrechen wird. Darum sollen wir uns auf ihn verlassen. Wir sollen auf ihn vertrauen. Aber wie soll unsere Einstellung sein? Nun, ich habe es schon angedeutet, wir sollen harren, auch wenn wir kein Licht sehen. Aber uns wird noch etwas weiteres gesagt von der Einstellung, die wir haben sollen. Denn wir sollen die gleiche Einstellung haben wie der Herr Jesus Christus, der ja ab Vers 4 Gott antwortete. Wir sehen in Vers 7. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen. Aber sehen wir hier diese Hoffnung auf. Ich harre auf dich, er wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Ich machte mein Angesicht hart. Das ist nicht hart gegenüber anderen Menschen. Nein, ich will dem Herrn vertrauen, komme was wolle. Genau gleich, wie Gott das Angesicht von Ezekiel und von Jeremia hart machte, so dass er allen Widerständen, dass sie allen Widerständen widerstehen konnten. Es ist fast schon so, als hier gesagt wird, dass Christus eine Sturheit hatte im Vertrauen. Er wird sich nicht abbringen lassen. Und genau diese Einstellung sollen auch wir haben. Auch wenn wir nicht mal die kleinste Kerze sehen in der Finsternis, wollen wir dennoch vertrauen. Denn eines Tages wird es sicher so sein, dass der Herr uns auch wieder Licht schenken wird. Psalm 42, auch ein Psalm, der von Dunkelheit redet. Und dort wird mehrmals wiederholt, in Vers 6 zum Beispiel und dann Vers 12. Ich lese nur Vers 12 vor, aber diese Verse sind gleich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Sagte der Psalmist nicht, eines Tages werde ich ihm danken. Ich werde Licht sehen, auch wenn ich im Moment kein Licht sehe, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Oder Psalm 18, Vers 29. Ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Eines Tages wird er sicher wieder Licht geben. Und darum wollen wir ausharren. Unsere Einstellung soll sein, dass wir ein Angesicht wie ein Kieselstein haben sollen. Eine Sturheit im Vertrauen haben wollen. Nun denkst du aber vielleicht, ja, aber der Prediger hier vorne versteht überhaupt nicht, durch was ich durchgehe. Es ist viel, viel schwieriger. Und oh Herr, wie kannst du nur mich verlassen? Es ist viel schwieriger, als du dir das vorstellen kannst. Hast du denn kein Mitleid mit mir? Und darauf möchte ich zwei Antworten geben. Der Herr Jesus Christus kann sehr wohl Mitleid mit uns haben. Darum haben wir Hebräer 5 gelesen. Hebräer 4 sehen wir auch, wie der hohe Priester Mitleid haben kann mit allem, durch das wir gehen. Er sieht die kleinsten, winzigsten Gedanken in unserem Herzen, die größten Nöte in unserem Herzen, Nöte, die wir niemandem anderen erzählen, weil wir uns nicht getrauen, sieht er. Er kann sehr wohl verstehen. Aber noch ein weiterer Gedanke, der mir gekommen ist, als ich damals Jesaja 50 vorbereitet habe. Wir machen öfters vielleicht in unserem Herzen Vorwürfe Gott gegenüber. Kannst du wirklich verstehen, durch was ich gehe? Der Jesus Christus könnte das auch genauso umkehren. Er könnte sagen, ich verstehe sehr wohl, durch was du gehst. Aber du wirst nie verstehen, was es mich gekostet hat, um dich zu erlösen. Nie verstehen, was es bedeutete für mich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er stieg tiefer in das Elend hinab, als wir uns das je vorstellen können. Er kann sehr wohl verstehen. Somit vertraue auf den Namen des Herrn und halte dich an deinen Gott oder stütze dich ab auf deinen Gott. Das wollen wir tun. Nun aber sehen wir in Vers 11 noch andere, die etwas anderes tun. Und somit wollen wir uns zuletzt noch die Frage stellen, was sollen wir nicht tun? Was sollen wir nicht tun? Wir haben zuerst gesehen, die Gottesfürchtigen hier sind in der Finsternis. Es ist schwierig für sie. Sie wollen zwar dem Knecht gehorchen, aber sie sind in der Finsternis. Aber es gibt andere. Und die haben Licht. Sehen wir das im Vers 11? Die haben Licht. Habt aber Acht, ihr alle, die ihr Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet. Geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Sie haben Licht. Sie haben Feuer. Aber was ist das Problem von diesem Licht? Sie haben sich selbst angezündet. Es ist ihre eigene Hoffnung, die sie sich selbst gemacht haben. Was es auch immer sein könnte. In dieser Zeit vielleicht die, die in Babylon waren, manche, die dann nicht geglaubt haben und gedacht haben, ja, der Herr wird uns eh nicht zurückführen. Der Herr hat uns vergessen, Zion sagt, der Herr hat uns vergessen. Lass uns jetzt ein gutes Leben haben in Babylon. Lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lass uns Karriere machen in Babylon, denn das ist die ultimative, schlussendliche Realität, die wir haben in Babylon. Lasst uns unseren eigenen Augen mehr vertrauen als dem Wort Gottes, war vielleicht auch eine Einstellung von ihnen. Und wie wir hier in Vers 11 sehen, geht es ihnen vielleicht für eine Zeit lang besser. Sie haben Licht in dieser Finsternis. Und es scheint so, als ob es ihnen besser geht. Ist das nicht genau das, was auch Asaf gesagt hat im Psalm 73? Er schaut um sich und den Gottlosen geht es ja viel besser als mir. Sie haben alle Licht. Sie mühen sich nicht jeden Tag ab. Es ist nicht eine Mühsal jeden Tag, ein Kampf jeden Tag. Sie essen und trinken, sie haben Freude, sie heiraten, lassen sie verheiraten und so weiter und so fort. Es geht ihnen gut. Aber das Problem ist, sie machen sich selbst Lichter. Sie bauen sich ihre eigene Hoffnung und diese Hoffnung wird am Ende zugrunde gehen. Wenn man in das Heiligtum Gottes hineingeht und darüber nachsinnt, plötzlich werden sie hinweggenommen werden. Plötzlich haben sie nichts. Auch gestern haben wir von diesem reichen Narren gehört, der gedacht hat, dass er so viel hat und er muss sich noch mehr Scheunen bauen. Jesus Christus gesagt hat, du Narr, heute Abend wird die Seele von dir genommen und was hast du dann? Das ist genau das, was dann gesagt wird. Dieses widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr in Qualen liegen müsst. Ihr habt keine Hoffnung schlussendlich. Auch wenn ihr jetzt mächtiger scheint, also ob es so scheint, als ob ihr mehr Licht habt, am Ende werdet ihr in Qualen niederliegen müssen. Und darum wollen wir das nicht tun. Wir wollen unsere Hoffnung nicht auf die Dinge dieser Welt setzen. Wir wollen unsere Hoffnung alleine auf den Herrn Jesus Christus setzen, auf die Verheißungen Gottes und natürlich danach dankbar sein für all die guten Dinge, die uns Gott in diesem Leben gibt und die wir genießen können. Und wir wollen auch vertrauen, selbst wenn wir nur Finsternis um uns herum sehen. Denn wir wissen, Gott kann in einem Moment diese Finsternis auch wegnehmen und uns seine Verheißungen auf eine großartige Art und Weise zeigen, sodass wir wieder Licht haben. Lass uns beten. Herr, du weißt, was in jedem Herzen vorgeht. Du kennst alle Kämpfe, alle Nöte, alle Dunkelheiten. Du kennst das Rufen deiner Heiligen. Wie lange noch? Wie lange noch? Du kennst, Herr, die Finsternis, die manchmal vielleicht unser Herz ergreift. Und Herr, wir können so viel Trost selbst in diesen schwierigen Momenten daraus nehmen, dass du noch viel, viel Schwieriges durchgemacht hast und dass du durch deinen Geist uns auch selbst stärkst in diesen schwierigen Zeiten und dass du, weil wir deine Schafe sind im Herrn Jesus Christus, sicherstellst, dass wir nicht endgültig verzweifeln werden, sondern dass du uns durchträgst, selbst durch die finstersten Täler und die schwierigsten Momente. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, auf dich zu vertrauen und uns selbst auch in schwierigen Momenten, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass unser Name eingezeichnet ist auf deinen Händen, dass du uns sicherlich nicht vergessen wirst. Und dass wir auch eines Tages, Herr, in einem ewigen Licht sein dürfen, wo wir dich, o Herr Jesus Christus, von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und dann wird es keine Tränen mehr geben, keine Sorgen mehr geben, keine Finsternis mehr geben. Amen.